Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbauer Foundation. Dedicated to Mental Health. Professor Florian Holzbauer ist einer der weltweit renommiertesten, international meistzitierten Neurowissenschaftler und Depressionsforscher und Deutschlands bekanntester Psychiater. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie erforschte den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und ist einer der Mitbegründer der personalisierten Medizin in der Psychiatrie. Er ist überzeugt, Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie. Folge 7: Stress am Set. Till Schweiger über Kreativität, Impulse und Grenzen.
Mein Name ist Ina Tenz und Ziel der Florian Holzbauer Foundation ist die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Die Stiftung will über mentale Gesundheit aufklären und Vorurteile abbauen. Professor Florian Holzbauer ist Depressionsforscher, war 25 Jahre Direktor des Max-Planck-Instituts und hat dann die Firma HMNC Brain Health gegründet zur Entwicklung personalisierter Depressionstherapie mit Medikamenten. Unser heutiger Gast ist Till Schweiger, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und der erfolgreichste Filmemacher des Landes. Seit seiner Rolle als Joe Zenker in der Lindenstraße vor über 30 Jahren hat er eine rasante Karriere gemacht als Schauspieler, Produzent, Regisseur und auch Drehbuchautor. Erst einmal herzlich willkommen, Herr Schweiger. Herzlich willkommen.
Hallo.
In den Filmen von Till Schweiger spielt immer wieder das Thema psychische Belastung und Krankheit eine große Rolle. Till Schweiger ist auch durch seine offenen und prononcierten Kommentare zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen bekannt und er hat auch in den letzten Monaten für einige negative Schlagzeilen gesorgt. Darüber sprechen wir nun gemeinsam mit Ihnen, Till Schweiger und Professor Holzbauer, und natürlich auch über das Thema, welche Rolle Filme bei unserer Wahrnehmung von mentaler Gesundheit spielen. Thema ist auch, wie man mit der Belastung, dem Stress am Set in einer Zeit gesellschaftlichen Wandels am besten umgeht und auch, wie man sich einerseits emotional abschirmen kann, ohne dabei seine künstlerische Kreativität zu verlieren. Also sehr spannende Themen in dieser Podcast-Folge.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch und bin froh, dass wir heute diese Gelegenheit haben, um unser Thema nach vorne bringen zu können.
Herr Schweiger, Ihre Filme locken Millionen von Menschen in die Kinos. Spätestens seitdem Sie als Produzent auch tätig sind, drängt sich in Ihrem Werk das Thema Gesundheit und explizit auch mentale Gesundheit in den Vordergrund. Denken wir an Knocking on Heaven's Door. Da sind zwei Todgeweihte auf einem Roadtrip und trotzdem dem Schicksal. Und jetzt ist auch Ihr neuer Kinofilm angelaufen. Das Beste kommt noch. Auch darin geht es um eine Männerfreundschaft angesichts des Todes. Es ist ein tragikomisches Verwirrspiel. Sie spielen Felix, der todkrank ist, aber noch gar nichts davon weiß. Und sein bester Freund findet das zufällig heraus, weil die Krankenakte vertauscht wurde, ist aber unfähig, ihm die Diagnose klar verständlich mitzuteilen. Schließlich denkt Felix, dass Arthur der Kranke ist und will alles dafür tun, dass sein Freund die ihm verbleibende Zeit in vollen Zügen genießt. Was bedeutet es für die Seele, mit dem Tod konfrontiert zu sein? Und warum fangen Sie diese dramaturgischen Situationen so gern vor der Kamera ein?
Weil ich persönlich also gerne Filme mache, die die Emotionen des Publikums auf verschiedenen Ebenen berührt. Also ich glaube, ich habe erst eine richtige Komödie gedreht, also die nur eine Komödie war. Das war Anhalter Ritter damals. Das war so ein Buddy-Movie im Mittelalter. Sehr lustiger Film. Aber generell, das war schon mein erster Film, Knocking on Heaven's Door, wie Sie schon gesagt haben, mit zwei Todkranken. Mein dritter Film war dann Barfuß. Mhm. Mit einer psychisch Kranken. Es liegt halt irgendwie in den Geschichten, hast du halt, wenn jemand nicht ganz gesund ist, weißt du, wenn alle einfach nur jung sind, verdammt gut und gut aussehen und glücklich, das ist einfach ein Film, der ist irgendwie, das langweilt mich irgendwie. Und ich, deswegen, weil das eben Themen sind des Lebens, die mich eben auch selbst beschäftigen, mache ich öfters darüber Filme, ja.
Darüber reden wir gleich auch noch ein wenig genauer. Aber erstmal, Professor Holzbauer, die Figur des Felix empfiehlt Arthur, jetzt noch einmal richtig die Sau rauszulassen. Ist das aus therapeutischer Sicht ein guter Tipp im Umgang mit Schockdiagnosen oder eher nicht?
Also was man jemandem rät, der seine Schockdiagnose bekommt, das hängt natürlich vom Einzelfall ab. Wenn es eine Diagnose ist, die beispielsweise darauf hindeutet, dass der Betroffene vielleicht jetzt lebenslang mit einer Behinderung leben muss, etwa eine Lähmungserscheinung, dann wird man einen anderen Rat geben als bei jemandem, der eine Diagnose hat, die ja doch mit einem kurzen Leben nur noch verbunden ist. Auf alle Fälle ist der Rat schon richtig, dass man jetzt nichts mehr aufschieben soll und möglichst alles noch genießt, was man genießen kann. Das hängt natürlich im Einzelfall auch von der Gesundheit ab.
Ja, wollte gerade sagen, wenn es denn noch geht. Und in dem Film wird es ja klasse auch gezeichnet. Also sprechen wir aber kurz noch über Barfuß. Der kam 2005 in die Kinos. Und Sie hatten es erwähnt, darin spielen Sie Nick Keller, der bei seinem kurzen beruflichen Zwischenspiel als Reinigungskraft in der Psychiatrie eine junge Patientin ja vor dem Suizid rettet. Was hat Sie als Filmschaffender an dieser dunklen Seite fasziniert?
Ich fand halt dieses Bild so schön von der Laila, also das war die Frau, die sich das Leben nehmen will in der Psychiatrie und so, deswegen heißt der Film ja auch so Barfuß, weil sie läuft immer barfuß, weil sie ihre Füße nicht einsperren will. Und das fand ich so ein starkes Bildnis. Und dann eben auch die, vor allen Dingen diese Fish out of water Persönlichkeit, die ja von ihrer Mutter wie so ein Kaspar-Hauser-Kind zu Hause gehalten ist, noch nie die wahre oder die echte Welt da draußen gesehen hat und deswegen völlig, völlig naiv ist. Und das bringt natürlich jede Menge lustiger Situationskomik. Das bringt die Geschichte mit sich und Barfuß ist, finde ich, immer noch also einer meiner besten Filme, die ich gemacht habe.
Und vielleicht daher auch in der Szene von Das Beste kommt noch mit Felix, wie er ins Krankenhaus geht. Auch er hat keine Schuhe an.
Es gibt ja ganz viele Filmemacher, die zitieren. Also ich glaube, der größte Dieb ist Quentin Tarantino. Ne? Der hat sich von 1000 Sachen bedient. Und ich finde, wenn man sich schon bedient oder zitiert, dann sollte man seine eigenen Filme zitieren. Das mache ich ab und an.
So, und Barefoot, ne? Ist ja auch erlaubt, der Verweis ja, quer genau, zum Namen der Produktionsfirma. Sprechen wir über Honig im Kopf aus dem Jahr 2014. Da geht es um die Krankheit Alzheimer. Didi Hallervorden spielt ihren Vater, der aufgrund seiner fortschreitenden Demenz das gesamte Familienleben auf den Kopf stellt. Und ja, es ist ein tragischer und auch zugleich komischer Film und einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Dazu zwei Fragen. Wie schafft man es, mit einer so schweren Kost über 7 Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich muss dazu sagen, dass die meisten Leute nicht gedacht haben, dass der Film eine Chance hat. Wir haben ja immer die Filme vorab den großen Kinoketten, den Marketingleitern immer gezeigt in Hamburg im Cinemax und danach waren wir dann mit denen essen und dann wurde über den Film gesprochen und dann wurde am Schluss eines heiteren Abends immer gewettet. Und das haben also die Fachleute haben halt gewettet, wie viel Zuschauer ein Film macht. Und da haben sie alle gesagt, nein, also der Film, die positivste war die Marlies Skift von Sinister, die hat gesagt, weil es ein Til Schweiger-Film ist, vielleicht 1 Million. Die meisten sagten 300.000, 500.000 Besucher.
Geht so ins Programmkino-Format dann.
Genau, aber der Film hat 7,4 Millionen Zuschauer gemacht. Und wie schafft man das? Ich glaube, weil der Film halt auf der einen Seite wahnsinnig witzig ist und schnell, er ist sehr schnell und hat aber trotzdem sehr ruhige und stille Momente.
Auch durch die schauspielerische Leistung ihrer Tochter, die bemerkenswert ist in dem Film.
Ja. Sie ist großartig in dem Film, das Land war schockverliebt in diese Kleine.
Absolut.
Ich sage immer heute zu ihr, sage ich, wo ist meine kleine Süße immer geblieben?
Na ja, gut, ne? Im neuen Film ist sie ja auch dabei.
Ja. Und natürlich dann auch ein Thema, was ja viele Menschen betrifft. Über 1,5 Millionen waren zu der Zeit also Familien, die mit diesem Krankheitsbild gelebt haben. Und die Idee beim Drehbuch war eben die Figur der, wie hieß sie noch? Also jedenfalls die Kleine, die Emma gespielt hat. Diese Figur war eigentlich so die Blaupause, wie man eigentlich mit dem Demenzkranken umgehen sollte in einer perfekten Welt. Also das, was wir uns alles angeeignet haben. Mhm. Was ich damals nicht erzählt habe, weil ich hatte das damals meiner Mutter versprochen, das hat sie mich darum gebeten, dass ich das nicht sage, dass sie an der Krankheit erkrankt ist. Also man konnte mit ihr noch sprechen, also nicht immer, das ging immer so hoch und runter. Und dieses Versprechen habe ich ihr gegeben, ne? Und das habe ich auch gehalten. Aber da habe ich eben auch wahnsinnig viel gelernt über die Krankheit. Habe auch sehr viel Sekundärliteratur gelesen, habe mich auch mit vielen Pflegern oder auch Ärzten unterhalten. Habe sogar gesagt, bitte schreibt mir eure witzigsten, eure skurrilsten, eure traurigsten, eure peinlichsten Momente auf. Schickt mir das, das kann ich vielleicht in einem Drehbuch verwenden. Und dann habe ich so eine Riesenliste bekommen. Dann habe ich immer mit meiner Co-Autorin die Liste geguckt und dann so, haben wir. Haben wir auch schon. Check, check. Und was? Oh, er erkennt sich nicht im Spiegelbild. In seinem eigenen Spiegelbild. Er erkennt sich nicht. Super, da schreiben wir rein.
Ja.
So, und so ist dann das Drehbuch entstanden. Und ich habe dann ganz viele Zuschriften bekommen. Also Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die eben tief bewegt waren von dem Film und die Bottomline, also war immer so, schade, dass ich den Film nicht früher gesehen habe. Warum haben sie den Film nicht früher gemacht? Dann wäre ich mit meinem Vater oder mit meinem Opa anders umgegangen.
Ja, gerade im Umgang mit Alzheimer-erkrankten Menschen ist ja wichtig, dass man sie da abholt, wo sie sind. Ne? Dass man nicht dagegen hält.
In ihre Welt geht.
Genau, in ihre Welt geht und sie dort mitnimmt. Ich bin auch zusammengezuckt, als ich gehört habe, dass Didi Hallervorden die Hauptrolle dort spielt. Also was hat sie dazu bewegt, die Hauptrolle mit einem Komiker zu besetzen? Ich glaube, das hat viele erstmal aufhorchen lassen.
Das war, eine relativ unkonventionelle Entscheidung.
Ja.
Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir uns beim Drehen gefunden haben, Didi und ich. Aber irgendwann haben wir dann den Flo gefunden. Und ich habe gesagt, Didi, du musst gar nichts machen. Du machst noch viel zu viel Comedy. Du musst nicht auf Comedy spielen. Und irgendwann haben wir uns gefunden und dann war es wirklich super. Und ich glaube auch, dass der Erfolg auch damit zusammenhing, dass ihm das keiner zugetraut hat. Ne?
Dieser Überraschungsmoment, ja. Fish out of the water, wie Sie sagten.
Ja.
Professor Holzbohr, Sie waren mit Gunther Sachs, einer legendären, schillernden Persönlichkeit, einem erfolgreichen Unternehmer und Künstler, sehr eng befreundet. Dieser Mann, den man auch Gentleman Playboy genannt hat, war der Inbegriff des schönen Lebens und er nahm sich aus Sorge, er hätte Alzheimer haben können, das Leben. Können Sie das nachvollziehen?
Und die Sorge aller Menschen, dement zu werden, ist natürlich riesengroß. Und ein so emotionaler Mensch wie Gunther Sachs, der ja nun alle Höhen und Tiefen psychischen Befindens am eigenen Leib verspürt hat, der war natürlich besonders ängstlich, dass er sein selbstbestimmtes Leben nun nicht mehr leben könnte und hat dann diese Entscheidung getroffen, aus dem Leben zu gehen. Ob er wirklich Alzheimer hatte, das werden wir nie erfahren, aber man kann aus seiner Entscheidung schon sehen, wie sehr es Menschen in dem Alter, die dann plötzlich so etwas an sich bemerken, wie es sie umtreibt und die Sorge einer tragischen Erkrankung anheimzufallen. Also ich hörte, dass Til Schweiger die Rolle mit Didi Hallervorden besetzt. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht gestaunt. Und da ging es aber vielen so. Denn die Krankheit ist doch eine tragische Krankheit. Eine tragische Krankheit unter vielerlei Gesichtspunkten für den Patienten, die an sich selber spüren, wie ihre Persönlichkeit zerfällt, die auf ihren Gedächtnisspeicher immer schwerer zugreifen können. Für die Angehörigen, die einen lieben Menschen verlieren, indem die Distanz immer größer wird, eine Entfremdung stattfindet, obwohl der Mensch ja noch komplett da ist. Und dann auch, was besonders schwer ist für Menschen, die Alzheimer-Patienten pflegen. Der Alzheimer-Patient ist dann auch nicht mehr in der Lage, sich für die entgegengebrachte Zuwendung noch dankbar zu erweisen. Das ist für pflegende Menschen ganz besonders schwierig. Und letztlich ist es auch eine Tragödie für die Wissenschaft, denn seit Jahrzehnten wird mit Milliarden Forschungsgeldern daran geforscht und was bis heute dabei rausgekommen ist, ist also gelinde gesagt enttäuschend. Und jetzt soll diese Rolle ein Komiker spielen.
Wie haben Sie den Film denn gefunden? Trifft er den Kern der Erkrankung oder ist er jetzt aus Ihrer Sicht nur der Rahmen einer Komödie der Vergesslichkeit
also
des Alters?
Im Grunde also ist die Besetzung mit Hallervorden ist also ein ist geniales, ein Geniestreich, denn Didi Hallervorden ist sympathisch. Jeder kennt ihn. Er ist eine Art der Opa der Nation und macht die Erkrankung vor der wir so viel Berührungsängste haben. Er macht sie nahbar. Und der Film funktioniert aus meiner Sicht so. Er hat diese Leichtigkeit, die uns hilft, die Schwere der Thematik als Zuschauer zu ertragen. Und dann finde ich auch sehr schön die Metaphern. Schon der Titel ist schon eine Metapher, indem er sich so bildlich darstellt, was da im Kopf eigentlich passiert. Und dann gibt es noch eine andere Szene, die mir da ganz gut in Erinnerung ist, wie der Arzt an das Buchregal geht und da sagt, jetzt ist der, wenn das Buch umfällt, dann ist der Inhalt verloren gegangen. Und so ist es im Gehirn auch. Und es stimmt schon. Das ist jetzt natürlich nicht neuroanatomisch beschrieben, aber im Inhalt ist es dann schon so. Und das kann natürlich helfen, Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen abzubauen. Jeder kennt irgendjemanden, der eine solche Krankheit hat. Es kann jeden Einzelnen immer treffen. Und der Film macht eben auch hoffnungsvoll. Gerade das schon angesprochene Bild von dem jungen Mädchen, das eigentlich da mit am besten umgeht. Und das ist die Enkelin, das ist doch ganz wunderbar. Und dann gibt es diesen entscheidenden Satz, der mir in Erinnerung ist, nämlich der Demenzkranke nimmt viel, viel mehr Empathie wahr, als wir das selber bemerken. Und genau das ist doch der Schlüssel zur Entstigmatisierung. Mitgefühl und Wissen, um was es eigentlich geht. Und deswegen hat mich der Film sowohl von der künstlerischen Seite begeistert, aber auch durch die Botschaft.
Und ich finde auch, der Film hat einen wesentlichen Beitrag zur Entstigmatisierung und auch zur Aufklärung geleistet. Und trotzdem gibt es ja immer viele Kritiker von ihren Filmen, die ungeachtet des Erfolgs ihnen dann mangelnde Tiefe vorwerfen oder Oberflächlichkeit unterstellen. Ärgert Sie das?
Ja, es gab auch bei Honig im Kopf einige, sage ich mal, Besprechungen, die gesagt haben, das ist so typisch Til Schweiger. Problem wird eigentlich so kleingeredet und so. Aber es ist tatsächlich so, dass das haben mir viele Ärzte auch geschrieben, danke, und auch Angehörige, danke, dass sie den Film ein Stück weit aus dieser Stigmatisierung, also diese Krankheit, rausgenommen haben. Ich hätte natürlich jetzt auch hingehen können und ganz furchtbare Szenen verfilmen sollen. Ja, Aggression, das Thema habe ich nur angerissen. Er pullert sich in die Hose, ne? Das geht aber auch noch schlimmer so, ne? Da haben sich auch ein paar Leute drüber aufgeregt. Selbst Didi wollte die Szene nicht spielen. Schon bei der Drehbuchbesprechung hat er gesagt, Didi, das ist für mich die Schlüsselszene. Das zeigt nämlich dem Publikum, dass dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, sich vor dir überhaupt nicht ekelt. Dass sie ganz, die hilft ihrem Opa. Und dass der dann einen fahren lässt, das macht dem Mädchen überhaupt nichts aus. Sie grinst da drüber. Ja, nee, das mache ich nicht. Ich sage, okay, dann muss ich mir eine andere Besetzung nehmen. Also, naja. Eine witzige Geschichte. Ich bin ja in Russland, meine Filme sind ja in Russland, also Knockin' on Heaven's Door. Knockin' on Heaven's Door kennt jeder Russe. Jeder Russe kennt diesen Film. Ich habe damals das Filmfest in Moskau gewonnen, bester Film, bester Schauspieler. Und das ist ein Stück russisches Kulturgut, dieser Film. Und ich war dann mit all meinen Filmen immer wieder in St. Petersburg, Moskau und habe auch mehrfach an den Filmhochschulen unterrichtet. In Russland ist der Film Knockin' on Heaven's Door steht auf dem Lehrplan in der Filmuniversität St. Petersburg und in Moskau. Und dann mache ich natürlich dann tagelang Pressetermine, Interviews und rede mit den russischen Filmkritikern, die im Gegensatz zu deutschen Filmkritikern alle Film- und Theaterwissenschaft studiert haben. Also in Deutschland kann jeder Filmkritiker.
Ja, jeder Journalist sagt, ich bin jetzt Filmkritiker.
Und die sagten immer zu mir, Herr Schweiger, Ihre Filme sind humanistisch. Dann musste ich lachen und habe gesagt, hey, humanistisch, das müssen Sie mal Ihren deutschen Kollegen erzählen. Das hat in Deutschland noch nie einer gesagt. Die so, ja, aber die sind humanistisch. Ne? Und ich finde das eben auch, das ist ein unheimlich schönes Kompliment. Und ich finde, jetzt nicht alle, also Anderthalb Ritter ist jetzt nicht humanistisch, es ist einfach nur ein toller Abenteuerfilm, lustiger Abenteuerfilm.
Aber der neue Film ist es garantiert. Also ich durfte ihn ja auch schon sehen und er hat mich sehr berührt und ich glaube, humanistisch trifft es mit allen
schon.
Abgründen und Herausforderungen die kommen. Ja,
vielleicht sollten Sie mal Kritiken schreiben.
Dann werde ich auch noch fertig gemacht. Thematisch beweisen Sie auch immer wieder das Gegenteil. Auch in Die Rettung der uns unbekannten Welt aus dem Jahr 2021 greifen Sie ein schweres Thema auf. Da spielen Sie den Vater eines manisch-depressiven Jungen, den Sie beschützen wollen. Und in dem Film sagen Sie diesen bewegenden Satz: Wie mache ich, dass sich mein Kind nicht umbringen will? Oh, ja, schwere Kost.
Richtig schwere Kost. Und nach Honig im Kopf hatte ich eben auch wieder hunderte Zuschriften oder Leute haben mich auf der Straße angesprochen. Herr Schweiger, ganz toller Film. Und jetzt gibt's noch ein Thema, wo sich keiner rantraut. Das ist aber ein Film für Sie. Ich so, ja, was? Depression. Ich so, also ich habe viel Fantasie, aber ich weiß nicht, wie ich aus einem Film über Depression Unterhaltungskino machen kann. Ne? Weil du kannst ja nur mit einem Unterhaltungskino die Menschen irgendwie erreichen. Ne? Ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer Rosa von Braunheim. Es war ein schwuler Filmregisseur, der hat aber Filme gemacht, die waren radikal, aber die haben sowieso sich nur Leute angeguckt, die eh schwul sind. Er hat also niemanden erreicht. Dann kommt der Sönke Wortmann an und macht den bewegten Mann. Mhm. Der wirklich, das ist eine super funktionierende, sehr, sehr witzige Komödie, die damals was völlig Neues waren. Aber da haben viele Schwule sich drüber aufgeregt. Das ist ja irgendwie nur so ein bisschen so, das geht ja nicht auf unsere Probleme ein. Und trotzdem habe ich immer gesagt, dieser Film hat mehr für die schwule Sache, oder wie man das nennt, bewirkt im positiven Sinne als die Filme von Rosa Braunheim, die eben kaum jemand gesehen hat. Also
nicht oder das große Mittelunterhaltung.
Und plötzlich war in ganz Deutschland, die Schwulen, die sind aber ganz schön lustig. Und die sind ja überhaupt nicht, das ist ja völlig normal so, ne? Da war eine Toleranz, aber es ging nur über das Unterhaltungskino.
Im neuen Film ist ja auch eine Szene drin, die genau in diese Richtung geht. Also auch da wieder sehr, sehr schwarz-weiß malt und mit den Klischees spielt.
Auf welche Szene meinen Sie jetzt?
Im Restaurant.
Ach so, ja.
Ja,
ja, das ist eine schöne Szene.
Herrlich. Ja, ja. Auch gut gespielt von allen.
Ja. Also. Und jedenfalls sagte ich damals dann so, nee, da fällt mir nichts ein, so kann ich nicht machen. Dann hatte ich ein Gespräch mit Emma. Und Emma erzählte mir von ihrer besten Freundin. Und hat mir gesagt, die ist übrigens bipolar. Ich so, echt? Ist mir nie aufgefallen. So, ist sie aber. Also, ich so, und wie ist das so? Und sie so, ja. Also manchmal ist es total traurig und so, dann willst du helfen und du kannst irgendwie nicht helfen und dann macht's Klick und dann ist sie die coolste Frau auf der Welt. Dann ist sie auf einem Roll und dann sagt die Sachen und macht Dinge, die sind so geil, da kannst du die Zeit deines Lebens haben. Ne? Ich so, vielleicht könnte man daraus einen Film machen.
Der Schlüssel.
Bipolar. Ich hatte damals einer meiner besten Freunde, da war ich gerade so im Abitur, der war plötzlich blemblem, hat man gesagt.
Jo.
Ne? Der ist mit dem nagelneuen Mercedes 450 SLC nach Paris gefahren und hat den Wagen für 100 Francs verkauft und kam zurück mit wirklich manischen Augen und hat gesagt, er ist im Louvre von 3 Wölfen angegriffen worden. Und wir alle so, hallo? Und so, und haben echt alle irgendwie gesagt, der ist blemblem, weil die Diagnose bipolar, die gab es damals nicht. Und an den habe ich mich dann erinnert. Und ich wusste das auch, wir haben dann den Kontakt lange verloren, haben aber den Kontakt wiedergefunden. Und ich wusste auch von seiner Frau, immer wenn er eingestellt ist mit seinen Medikamenten, dann läuft alles ziemlich gut. Kann auch arbeiten und alles.
Aber die Spitzen fehlen wahrscheinlich.
Genau, und wenn er sie absetzt, weil das ist das Problem, dann manchmal sagt, ich brauche die Dinger nicht mehr und dann geht das nächste Teil. So, und dann habe ich halt gedacht so, vielleicht kann man ja mit dem Film auch ein bisschen was bewirken, wenn wir eben sagen, es ist eine Krankheit, die man medikamentös mit Hilfe nicht wegmachen kann. Das ist nicht heilbar, aber man kann trotzdem auch, wenn man die richtigen Sachen macht oder die richtigen Leute an der Hand hat, kann man damit trotzdem lebenswertes Leben führen. Und das wollten wir halt damit versuchen. Und auch gleichzeitig das auch so ein bisschen wieder aus dem Stigma rauszubekommen.
Gutes Stichwort, Professor Holzbauer. Mit Ihrer Stiftung setzen Sie sich ja ein für ein neues Bewusstsein für psychische Erkrankungen. Und auf der Website heißt es, Krankengeschichten werden zu Erfolgsgeschichten, die uns Mut und Hoffnung schenken. Unterschätzen wir die Rolle der Filme bei diesen wichtigen Aufklärungsfilmen, bei dieser wichtigen Aufklärungsarbeit von Til Schweiger?
Man muss sie wirklich viel mehr noch nach vorne bringen, um das Bewusstsein zu schärfen. Also in der Kunst gibt es seit jeher viele hervorragende Darstellungen psychischer Erkrankungen. Denken wir mal an die Melancholie von Albrecht Dürer. Und Dürer wollte ja unbedingt auch offenbaren, dass er selber eine Depression hat. Und zwar deswegen, weil zu seiner Zeit hatte er eine Depression, das konnten nur die höheren Stände haben, zu denen auch die Künstler zählten. Er kam aber aus dem Handwerkerstand und wollte quasi durch die Offenbarung seiner Depression in den höheren Stand kommen. Da gibt es sogar ein Bildnis, wo er sich bei sich mit dem Zeigefinger auf die Milz deutet und drunter schreibt, da wo ich hindeute, tut's mir weh. Damals dachte man, der Ursprung der Depression sei die Milz. Und dann gibt es natürlich die wunderbaren Darstellungen von Van Gogh, nicht wahr? Sehr ergreifend, der depressive Mann, der so vornüber gebeugt auf einem Stuhl sitzt. Dann andere Erkrankungen, etwa die Wahnsinns-Arie in Donizettis Lucia di Lammermoor oder Kleists Käthchen von Heilbronn und ihr Wahn. In der Filmkunst ist das ja auch... Das Urgestein war wahrscheinlich schon Psycho mit Anthony Perkins und später dann auch mit Angelina Jolie. Dieser Film Durchgeknallt, der mir ein bisschen sehr slapstick-mäßig war. Amüsant, wenn Robert De Niro einen Mafia-Boss spielt, der an Panikattacken leidet. Das muss man sich immer vorstellen. Das ist sehr unpraktisch bei dem Beruf.
Ja,
und dann natürlich auch das Schlimmste war dann schon auch Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Und in all diesen, ein toller Film, ein grandioser Film, aber überall kommt die Psychiatrie so schlecht weg. Und die Filme von Til Schweiger gehen da einen anderen Weg, indem sie auf eine heilsame Erzählung setzen. Die Liebe der Familie, der Freunde wird zur besten Medizin. Natürlich braucht es auch eine angemessene, professionelle medizinische Betreuung. Aber die Botschaft, dass psychische Menschen, dass psychisch kranke Menschen zu uns gehören, dass wir sie nicht ausgrenzen dürfen, dass wir mit ihnen herzergreifende Momente erleben, dass wir auch glückliche Erinnerungen an die Menschen haben. Das ist doch ein Anliegen unserer Stiftung und ein klarer Beitrag zur Entstigmatisierung, um nochmal auf das Ausgrenzen zu kommen. Die erste psychiatrische Klinik hieß der Narrenturm. Das war eine Klinik auf dem Grundstück des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Und erst war es Jean-Paul, der dann aus den Narren die Irren machte. Und das, ich kann mich doch als Kind erinnern, da gab es die Irrenanstalten. Das waren die psychiatrischen Krankenhäuser. Und in Holland, da hieß es, warf ich ein Schild, da stand vor der Verrückte. Das war auch eine psychiatrische Klinik.
Oder im Englischen in Amerika, Lunatic
Asylum. Ja.
Loony Bin ist so der Umgangssprache.
Ja.
Das
ist
nur Loonies.
Genau, ja.
Das ist alles noch gar nicht lange her. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Film oder die Filme, die mit diesem Sujet von Herrn Schweiger befasst sind, dass die uns helfen, dass die psychisch Kranken nicht die Irren sind, sondern Menschen, die einen großen Platz in unserem Herzen brauchen. Und er bricht also mit dem alten Erzählmuster, dass Psychiatriegeschichten immer Horrorgeschichten sein müssen, dass er also das ganze, die ganzen Klischees mit der Zwangsjacke und Elektroschock und Psychochirurgie, wird jetzt ersetzt durch Bilder der Menschlichkeit. Und wie gut das ankommt, das zeigt ja der Erfolg dieser Filme.
Absolut. Und mir fällt auf, seit Ihrer Zeit in Amerika, dass Ihre Filme auch einfach stilistisch perfekt sind. Also kein Ohrhasen war so zum Beispiel für mich der erste Film, wo ich dachte, ach, da stimmt ja alles. Vom Licht, von den Kostümen und die Farbbilder in diesem Film. Also jedes Detail passt da einfach. Und mit dem Erfolg geht ja auch ein gewisser Druck einher. Sind Sie Perfektionist? Und ist das eine Form der Belastung für Sie? Wie gehen Sie damit um?
Ich bin schon Perfektionist, wobei niemand die Perfektion erreicht. Man versucht aber so nah wie möglich ranzukommen. Ich fand schon meinen ersten Film Knockin' on Heaven's Door, der hat sich schon sehr abgehoben von der Bildsprache von den anderen Filmen. Also der war schon sehr, sage ich mal, der war schon anders.
Das stimmt. Und auch der Soundtrack ist ein ganz wesentliches Element in all ihren Filmen.
Ja, Keine Hasen ist der einzige deutsche Film-Soundtrack, der jemals Platin geholt hat. Und das Häschen, das Keino Häschen. Ich habe gesagt, den Hasen müssen wir produzieren. Und Warner Brothers fand den nicht gut. Und dann hat eben Universal Music, die haben gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben die in China 500.000 Stück herstellen lassen. Und alle haben gesagt, ah, die verkaufen wir nie. Und die waren am 1. Januar, also der Film kam am 20. Dezember ins Kino, am 1. Januar waren die ausverkauft. Und das war bei Amazon, weil die wussten nicht, wo sie das Teil hin tun sollen. Aber auf Amazon war Platz 1 der Hase, der Plüschhase, und auf Platz 2 der Soundtrack. Das sind so 2 Monate, bis sich die Konkurrenzlabels beschwert haben und gesagt haben, hey, das ist kein Soundtrack, der muss da runter. Ne? Also ich bin Perfektionist. Ich habe mich immer schon gefragt, warum sehen diese Filme so scheiße aus? Warum ist das Licht so flach? Warum sind die Kostüme so grell? Warum
ich wollte da einfach jeden Sonntagstatort mit reinkippen in
genau. Warum stehen da im Bild eigentlich immer nur 1000 Hydro-Pflanzen rum in diesem giftigen Grün? Und ich bin beeinflusst worden. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich Schauspieler werde oder mal Filme mache. Aber der erste Film, der mich tief beeindruckt hat, war damals, wie hieß der, von Alan Parker. Mit dem Amerikaner, der Drogen schmuggelt und in Istanbul in den Knast kommt. Midnight Express. Und da habe ich gedacht, wie sieht denn der Film aus? Wow! Und es war dann witzig, das waren gerade so die Filme von ehemaligen Werbern, so Ridley Scott, Alan Parker, die sahen, Blade Runner, der Film, der sah aus, das war wow.
Eigene Welt.
Und ich habe immer gedacht, warum machen die einen Film? Spricht doch nichts dagegen, dass wenn du einen Film machst, das ist ja kein Hörspiel, dass du auch tolle Bilder schaffst, in tollen Locations, mit tollen Kostümen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Kinofilm und deswegen muss in jedem Gewerk musst du die Besten der Besten, die du kriegen kannst, müssen da mitmachen. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Also ich stehe auch da und suche den Stoff mit aus und
aber es kann auch viel Stress bedeuten.
Nein, es ist kein Stress. Stress gibt es nur, wenn, das habe ich gelernt bei meinem ersten Film, bei Knockin' on Heaven's Door. Da habe ich mich für einen Kameramann entschieden, den kannte ich noch nicht. Der hatte aber einen Film gemacht und den fand ich von der Cinematography so gut und habe zu ihm gesagt, pass auf, ich will, dass mein Film genauso aussieht, ohne diese bunten Lichtquellen, die du immer änderst. Bei mir gibt es keine bunten Folien vor den Lampen. Ich will ein neutrales, weißes Licht. Aber der Rest ist perfekt. Genauso machen wir das. Und dann hat der halt überall die Folien aufgehängt und hat sich nicht daran gehalten. Und mit dem bin ich so aneinander geknallt, dass ich irgendwie nach einer Woche den gefeuert habe und einen neuen Kameramann haben wollte. Dann hat sich aber keiner gefunden. Dann hat er weitergemacht, ging 3 Tage und dann hat er wieder angefangen. Und da habe ich gesagt, ein faules Ei im Korb reicht, um dir die ganze Stimmung am Set kaputt zu machen. Deswegen habe ich mir immer genau überlegt, mit wem arbeitest du zusammen? Und habe mich wirklich mit den Leuten vorher hingesetzt und das alles besprochen und so. Und dann, mit einer wenigen kleinen Ausnahme, hat das eigentlich immer super geklappt. Und das hat sich dann auch so aufeinander eingespielt, dass man eigentlich gar nicht mehr gesagt hat, komm, jetzt zeig mir mal, jetzt lass uns mal die Kostüme besprechen von der Rolle und der Rolle, sondern ich habe einfach gesagt, mach. Ja, und dann haben die mir das hingelegt und habe ich gesagt, super. Ja, vielleicht die Mütze kannst du weglassen, aber sonst alles perfekt. Und so, und dann hast du halt ein Team von Leuten, die alle richtig gut sind, die alle genauso brennen für den Film wie du selber. Und dann musst du eigentlich nur noch so das zusammenfügen. Der Billy Wilder hat das mal gesagt. Einer der ganz Großen, der hat gesagt, ich suche mir den besten Kameramann, ich suche mir die besten Schauspieler, ich suche mir den besten Cutter, den besten Komponisten, besten Make-up und dann passe ich auf, dass ich nicht mehr im Weg stehe. Ja, und das war natürlich sehr bescheiden, aber genauso mache ich das eigentlich auch. Und das ist halt für mich, es gibt ja diesen positiven und den negativen Stress. Leute, die sagen, oh Gott, ich bin so gestresst, oh Gott, das ist alles so anstrengend. Wenn ich einen Film mache oder überhaupt, wenn ich was erschaffe, das ist ja auch mein Motor, dann bin ich so, brenne ich dafür so und leuchte dafür so, dass das für mich kein Stress ist. Das ist für mich einfach nur Freude.
Antrieb und Leidenschaft.
Genau.
In Ihrem Film Lieber Kurt, da thematisieren Sie auch eine seelische Grenzerfahrung. Und zwar das Schlimmste, was man sich als Eltern vorstellen kann, das eigene Kind stirbt. Sie inszenieren die Trauerarbeit der hinterbliebenen Erwachsenen. Für Sie jetzt als vierfacher Vater, wie sehr hat Sie das Thema an Ihre eigenen Grenzen gebracht?
Ich habe vor damals bei Nocken im ersten eigenen Film gedacht, oh Gott, jetzt spielst du einen, der einen Hirntumor hat und nicht, dass das irgendwie so ein schlechtes Omen bringt. So, ne? Aber dann habe ich gesagt, ey, ich bin nicht abergläubisch. Ne? Natürlich, das war meine größte Angst immer mein Leben lang. Es ist ja so, als mein Sohn geboren worden ist, da habe ich diese unfassbare Liebe empfunden und gleichzeitig im selben Moment diese unglaubliche Angst, dass diesem Wesen was passieren könnte. Und gleichzeitig so dieses Beschützergefühl, dass du sagst, ich werde jeden, der dem zu nahe kommt, werde ich sofort rasieren. Ne? Und du hast immer Angst. Und meine größte Angst war damals, das war dann groß damals in den Medien, plötzlicher Kindstod. Deswegen haben wir immer, wir haben uns die Matratze auf den Boden gelegt, ihn daneben, am Anfang nicht, weil wir im Bett gehabt, war gedacht, auch nicht, dass wir den zerquetschen, den Wurm, man weiß ja nicht so. Ne? Aber der war immer, ich lag immer neben ihm und habe nachts 100 Mal gehört, ob er noch atmet. Also echt übertrieben, aber und das ist ja dieses Gefühl der Angst, das hat mich eigentlich nie losgelassen, weil als ich dann meine erste Tochter bekommen habe, habe ich nicht gedacht, ah, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ne? Einen gesunden Sohn, jetzt kommt eine gesunde Tochter. Und das mit jedem Kind wurde die Angst eigentlich immer größer. Weil man hat ja bei 4 Kindern 4-mal so viel Liebe wie bei einem Kind, aber man hat gleichzeitig auch 4-mal so viel Angst. Die Chance, dass einem von denen was passieren könnte, ist 4-mal so groß wie. Na, aber so Gedanken muss man irgendwann wegschieben, sonst dreht man durch.
Absolut. Ja. Muss man denn als Künstler an Grenzen gehen, um auch Großes zu leisten? Oder muss man sie sogar überschreiten?
Das kommt darauf an, wie man Grenzen definiert. Also ich finde, man sollte als Künstler alles geben, was man geben kann. Ja. Und halt idealerweise dabei von Leuten unterstützt, die auch alles geben. Manchmal ist es halt so, dass, ich weiß nicht, woran das liegt, ich bin so auf die Welt gekommen, also manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr Energie habe als andere. Ne? Aber ich habe das nie so empfunden, dass ich an die Grenzen komme. Weil ich konnte so einen Film, ich kann, wenn ich einen Film drehe, schlafe ich vielleicht 2-3 Stunden. Und ich bin aber nicht müde. Aber wenn der Film dann vorbei ist, dann fällt man schon so in ein Loch.
Ausatmen.
Ja, eher so, bei mir ist es eher so dieses Loslassen. Wenn du jetzt wirklich sagst, jetzt wird der Schnitt gelockt, also jetzt ab jetzt kannst du nichts mehr verändern.
Herr Lindner, das der fällt Perfektionist so schwer. Kommt dann doch.
Ja, das fällt so schwer, dann loszulassen und zu sagen, komm. Aber der muss jetzt gelockt werden, sonst kommen wir in die Bredouille mit dem Zeitplan, weil der muss ja noch gemischt werden, der muss noch farbbestimmt werden und so.
Wenn man in kreativen Berufen arbeitet, ist es oft ja auch hilfreich. Also wenn eine extreme Anspannung, eine extreme Fokussierung am Set passiert, dann reißt man ja auch die Menschen mit. Und das kann natürlich auch manchmal grenzüberschreitend sein. Also im April 2023 gab es schwere Vorwürfe gegen Sie. Der Spiegel hat Sie erhoben. Sie wurden als Imperator bezeichnet. Es wurde von Machtmissbrauch am Set gesprochen, traumatisierenden Erlebnissen, ja sogar Gewalt. Die Quellen sind anonym. Sie haben die Vorwürfe dementiert damals, haben sich aber danach weitgehend zurückgezogen. Haben Sie hier für sich eine persönliche Grenze gezogen?
Nee, nicht bei der Spiegelgeschichte, weil ich wusste ja genau, was an der Spiegelgeschichte stimmt und was nicht. Und was daran gestimmt hat, da hatte ich ja die Konsequenzen schon draus gezogen. Also nicht, ne, aber das meiste hat ja einfach nicht gestimmt. Ne? Die Überschrift war schon der Imperator. Ich hab seit 2007 nennt mich mein Team der Imperator. Ich wusste aber erst vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wer der Imperator ist. Wirklich. Der Todesstern, der kommt über Funk, der Imperator ist im Todesstern und der ist schwer am Sicken. Also ist so, das ist eine Persiflage auf Girls vom Dings, habe ich aber nie gesehen und ich habe nie Star Wars gesehen, weil mich so Lichtschwerter nicht interessieren. Ich mag auch keine Fantasy-Filme und so, ich mag so Filme wie ich sehe.
Ja, nachvollziehbar.
Aber ich wusste schon, okay, das muss irgendjemand Wichtiges sein, wahrscheinlich so ein Kaiser oder so. Ne? Ich weiß erst seit anderthalb Jahren, dass der Imperator im Todesstern ist. Aber dann auch zu schreiben, er will, dass sein Team ihn Imperator nennt, das war ein Spaß. Die haben manchmal, wenn ich ans Set gekommen bin, wenn ich mit meinem Fahrer vorgefahren bin, haben die mit einer großen Boombox dann diesen Soundtrack gespielt von Star Wars. Ne?
Ja.
Da ich dann so rumgelaufen. Das war Spaß.
Ja, in kreativen Berufen ist es ja oft so, dass jeder spielt sich die Bälle zu, es entstehen Dinge, es entsteht ein Setting, was man heute durch die sogenannte Woke-Brille betrachten würde, teilweise gar nicht mehr geht. Das unterdrückt oder killt ja auch teilweise Kreativität, oder?
Ja, also ich war immer an das ist eigentlich das Markenzeichen von dem Barefoot-Film immer gewesen, dass die Leute sich drauf gefreut haben, weil sie immer gesagt haben, das ist eher ein Klassenausflug, ne? Und weil ich die Leute immer mitgenommen habe. Ne? Und ich habe immer gesagt, Leute, gebt mir eure Ideen. Und wenn ich dreimal Nee sage, vielleicht ist die vierte Idee die perfekte Idee. Und viele Regisseure wollen überhaupt keine Ideen vom Team, weil sie Angst haben, sie verlieren dadurch ihre Autorität. Oder dass sie dann vielleicht gar nicht mehr wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Ich habe immer gesagt, gibt her, am Schluss entscheide sowieso ich, ne? Weil es keine Basisdemokratie ist. Aber ich habe immer das Team eingeladen und wir haben so viel, ich habe immer gesagt, wir arbeiten hart und wir feiern hart. Wir haben bestimmt zweimal die Woche immer abends dann noch gesessen. Ich habe den geschnittenen Filmausschnitte schon mit Musik von meinem Komponisten gezeigt auf einem riesen Leinwand. Da gab es Weinchen, Bierchen, was zu essen, so. Hatten immer alle toll, weil normalerweise siehst du als Schauspieler deinen Film erst, wenn er im Fernsehen läuft oder im Kino. Und bei mir konnten sie bei der Entstehung zugucken. Das war
auch
immer
teilbar, ja.
Das war immer super. Und ich habe noch nie, weil das stand eben auch da drin, meine Macht missbraucht, noch nie. Ich habe Scheiße gebaut, weil ich nicht zurechnungsfähig war und weil ich blöd war. Ne? Also in Verbindung mit Alkohol. Und da habe ich schon da habe ich was draus gezogen, aber nicht wegen des Artikels.
Mhm. Wie haben Sie denn Ihre letzten Monate verbracht und wie hat Ihnen die Zusammenarbeit mit Professor Holzbau geholfen?
Also die letzten Monate habe ich viel Sport gemacht, habe mich wahnsinnig viel um meinen Hund gekümmert, der so das eine oder andere Problem hat.
Edgar.
Habe viel geschrieben, Drehbücher und habe dann immer meine Gespräche gehabt mit dem Herrn Professor Holzbauer, den ich über eine gemeinsame Bekannte empfohlen bekommen habe und haben mit ihm gesprochen und fand ihn ganz großartig. Ne? Ich habe ja damals eine nicht so einfache Ehe gehabt und da haben wir damals, als wir noch in den USA lebten, haben wir drei verschiedene Therapeuten ausprobiert, Therapeutinnen und ich fand eine nach dem anderen, fand die so bescheuert, dass ich gedacht habe, das bringt mir überhaupt nichts. Ne? Und dann haben wir hier Kleenex, so und dann so nach 45 Minuten, time is up, see you next week.
I send you the bill.
So, aber wir hatten dann wirklich auch einmal tolle Therapeuten, hat nichts genutzt, ne? Aber was ich sagen will, es gibt halt bei Therapeuten, ähnlich wie bei Schauspielern oder Politikern, gibt es ein paar gute und es gibt jede Menge.
Die anderen halt.
Ja, also schwarze Schafe. Lehrer, sage ich zum Beispiel. Die wenigsten Lehrer, die in Deutschland da sind, die sind für unsere Kinder geeignet. Ich habe immer gesagt, einen Lehrer müsste man casten wie ein Schauspieler. Das Wichtigste beim Lehrer ist die Didaktik und nicht das, was er im Kopf hat, sondern wie kann er das vermitteln, dass die Schüler Spaß am Lernen haben. Und ich kenne davon ein paar, aber die sind in der Minderheit. So und so. Ähnlich ist es bei Therapeuten. Long story short, beim Herrn Holzbauer habe ich mich gehört, verstanden gefühlt und fand ihn vom ersten Moment an so sympathisch, dass ich überhaupt nicht so, es fiel mir auch so leicht, mich vor dem zu öffnen, ne, und ganz ehrlich über meine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Und das hat mir unheimlich geholfen.
Sie haben wahrscheinlich gemeinsam daran gearbeitet, Impulse besser zu kontrollieren. Professor Holzbauer, können Sie noch genauer erläutern, warum fällt uns genau das, uns allen, manchmal so schwer, unsere Impulse zu kontrollieren?
Der Impuls ist in dem Zusammenhang eine Reaktion, der plötzliche Drang, auf etwas zu reagieren, was sich aus einer Situation positiv oder negativ ergibt. Diese Impulshandlungen sind natürlich nicht bis zu Ende gedacht. Sie sind manchmal sehr leichtfertig und ganz bestimmt nicht durch die Vernunft gesteuert. Und je nach Stärke des Impulses gelingt es uns, ihn zu kontrollieren durch unseren Verstand. Und entscheidende Rolle dabei spielt die Emotion. Je mehr Emotion in einer solchen Situation ausgelöst wird, die dem Impuls vorangeht, desto schwerer wird es, diesen Impuls zu kontrollieren. Und jetzt kommt's. Unter Alkohol werden diese Kontrollmechanismen gedämpft, weil der Alkohol führt von einer gewissen Menge an, und das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, führt zu einer Art emotionalen Instabilität. Und dadurch wird eben auch die Impulskontrolle fällt dann immer schwerer. Und deswegen glaube ich, dass der kontrollierte Umgang mit Alkohol auch die beste Kontrolle ist, heftiger und unvernünftiger Impulse Herr zu werden.
Und aus ärztlicher Sicht, wie ordnen Sie das Verhalten von Herrn Schweiger, was er vorhin beschrieben hat, dann ein?
Ja, Herr Schweiger hat es ja selber schon gesagt, er ist ein Mensch, sein Künstler, der seinen Beruf liebt und mit großer Leidenschaft ausübt. Alles muss perfekt sein, und das sieht man ja schon daran, er ist also Produzent, Regisseur, Hauptdarsteller und was noch und
Cutter.
Und ja, das wollte ich gerade sagen. Also, und er würde wahrscheinlich am liebsten auch Kameramann zugleich sein. Das geht leider technisch nicht besonders gut, aber hinterher schneidet er den Film auch noch.
Während des Drehs.
Und während des Drehs auch noch. Also, und gerade das Thema Beleuchtung, also da habe ich immer so also volle Bewunderung, nicht? Also, das ist ja manchmal wirklich in Filmen, auch High-Budget-Filmen, sauschlecht, und das ist bei ihm jedes Mal so, einfach, er ist ein Perfektionist aus Liebe zum Beruf und aus Leidenschaft. Nun ist es natürlich so, dass wenn etwas seinen Ansprüchen nicht genügt, dann kann ich mir schon vorstellen, so wie ich ihn kenne, dass er dann also ziemlich unverhohlen das auch zum Ausdruck bringt.
Was raus muss, muss raus.
Ja. Und das kann auch manchmal heftig werden. Aber bei einer so intensiven Situation wie am Filmset, das muss man schon auch sagen, das ist ja kein Waldspaziergang, da kann so etwas schon auch mal kommen, und künstlerische Entscheidungen können halt nicht das Ergebnis demokratischer Abstimmungen sein. Man kann die Leute fragen, was meint denn ihr so? Aber am Schluss muss der Regisseur entscheiden. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und wirst operiert, und der Chirurg ist dafür bekannt, dass er die jeweilige Operation dann vorher vom Operationsteam abstimmen lässt. Da würde ich lieber zum anderen Chirurgen gehen. Und so ist es da auch. Und was jetzt passiert war, ist, dass der Schweiger Wein getrunken hat, und zwar in einer Menge, die normalerweise dann durch den Verstand gesteuerte Mechanismen des Impulses nicht mehr zulässt. Das ist, damit die Impulskontrolle außer Kraft setzt. Und das ist unvernünftig, aber es ist nicht krank.
Mhm. Übermäßiger Alkoholkonsum ist nicht nur Deutschland wegen der gesundheitlichen und auch sozialen Folgen ein erhebliches volkswirtschaftliches Problem. 1,5 Millionen Menschen sollen in Deutschland alkoholabhängig sein. Ab wann spricht man denn von Alkoholismus?
Also zunächst mal muss man bei der Epidemiologie psychiatrischer Erkrankungen sehr vorsichtig sein. nicht das so eine Diagnose schnell mal gestellt, aber man kann es ja nicht so objektivieren, wie man zum Beispiel jetzt also ein gebrochenes Bein oder ein Diabetes mellitus diagnostizieren kann. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Sicher treiben viele Menschen einfach auch, dass sie zu viel trinken, aber deswegen sind sie nicht sofort Alkoholiker. Aber eines ist schon wichtig: wenn einer wirklich Alkoholiker ist, dann wird sein Alltag durch das ständige Denken an den Alkoholkonsum und den starken Drang, Alkohol zu konsumieren, bestimmt. Das beginnt schon in der Früh, da wird mal schnell was getrunken und damit es dann im Büro niemand merkt, dann wird da so irgendwie ein starkes Mundwasser benutzt und im Schreibtisch ist dann auch schon mal ein Flachmann und so weiter. So geht es den ganzen Tag dahin. Das ist etwas anderes noch, als wenn man regelmäßig zu viel trinkt. Es gibt da Menschen, die kommen sehr schnell in Alkoholismus, wenn andere sehr tolerant sind und ein vom Arzt nicht empfohlenes Quantum regelmäßig verdrücken können, ohne dass irgendwelche Laborwerte oder sonstige Symptome auffallen. Das andere wichtige Kriterium ist, was passiert, wenn jemand aufhört mit dem Trinken, dann rebelliert der Körper. Dann kommt es zum Schwitzen, dann kommt es zu Zittern, dann kommt es zu Angstzuständen, zu Schlafstörungen und so weiter, bis hin zum gefürchteten Delirium und Krampfanfällen. Ich konnte keines dieser Symptome auch nur andeutungsweise bei Til Schweiger erkennen, aber sagen Sie selbst.
Also, ich habe es mal so gesagt, also als ich dieses Interview gegeben habe im Stern, der Journalist wollte die ganze Zeit von mir hören, dass ich Alkoholiker bin. Das wollte er auch, glaube ich, er hat ja mit Ihnen telefoniert, auch von Ihnen hören. Und ich habe gesagt, wenn der Herr Holzbauer mir gesagt hätte, ich bin Alkoholiker, dann hätte ich die Diagnose genauso akzeptiert, wie als er gesagt hat, Sie sind kein Alkoholiker. Aber das war für mich nicht relevant. Ich wusste seit Jahren schon, dass ich zu viel Alkohol trinke. Aber ich bin noch nie besoffen ans Set gegangen, außer an diesem einen Tag. Und das war noch der Restalkohol von der Nacht. Ne? Das war unprofessionell und zwar dämlich, weil ich hätte ja auch mit den anderen ins Bett gehen können. Aber ich habe gedacht, ach, jetzt schneide ich das noch fertig und dann hier war dummerweise Wodka. Und Wodka spürt man nicht. Und irgendwann macht's Peng. Ne? Aber ich bin noch nie mit Alkohol im Blut sonst ans Set gegangen. Das geht gar nicht. Ich habe immer schon bei Nocken, wenn ich gewusst habe, ich bin gar nicht mehr im Bild und jetzt kommt die Kür, nämlich die anderen zu inszenieren, ohne an mich selbst zu denken, habe ich mir schon ein bisschen Wein gegeben, wie in Frankreich, das völlig normal ist. Ne? Und das habe ich immer, das war so meine Belohnung. Und Professor Holzbauer hat ja auch zu mir gesagt, eine Belohnung ist ja auch super, das machen ja alle. Also es gibt ja auch strikte Leute, die keinen Alkohol trinken, gar nicht, weil es ihnen nichts gibt.
Ne? Die essen dann Schokolade.
Aber es gibt viele Politiker, es gibt viele Journalisten, es gibt viele einflussreiche Wirtschaftsleute, die kennen das alle, ne? So am Abend so sich zu belohnen. Und er hat, aber das Entscheidende, was er zu mir gesagt hat, ist, die Belohnung ist ja völlig in Ordnung. Meine Frau hat damals schon gesagt, in Malibu, du musst in die Betty Ford Klinik. Nein, du kannst ja in die Betty Ford Klinik gehen. Ne? Das wäre für mich undenkbar. So, und dann, als ich ihn getroffen habe und er mir dann mal gesagt, den Wissensstand gesagt hat, dass eben, man muss in die Entzugsklinik. Ich habe gesagt, ich will mich nicht entziehen. Ich will ja weiter Wein trinken, weil ich Wein liebe und ich weiß auch sehr viel über Wein. Aber ich will die Kontrolle wieder haben, die ich früher hatte. Ne? Und irgendwann hast du gemerkt, so, oh, jetzt bist du aber beschwipst, dann trinkst du jetzt nur noch Wasser. Und das habe ich in den letzten Jahren, dann habe ich zu oft die Kontrolle verloren. Und ich habe gesagt, er hat mich gefragt, was wünschen Sie sich denn, Herr Schweiger? Also ich möchte die Kontrolle wieder haben. Ich möchte die Kontrolle über den Alkohol. Ne? Und daran arbeiten wir.
Das Anliegen der Florian Holzbauer Foundation ist ja auch die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Stigmatisierung und Vorverurteilung liegen oft nah beieinander. Wie haben Sie denn, Herr Schweiger, diese mediale Berichterstattung erlebt? Immerhin heißt es im Pressekodex, dass zwischen Verdacht und erwiesener Schuld in der Sprache der Berichterstattung ja noch deutlich zu unterscheiden ist.
Also von was für ein Kodex? An den Kodex gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt die Spiegelgeschichte unterschätzt. Auch meine Medienanwältin hat sie unterschätzt. Ja, Herr Schweiger, das ist so unter dem selbsterklärten, sage ich mal, Niveau des Spiegels, so ein Bericht, den liest man früher in der Closer oder so. Ist ja nur Hörensagen. Ob dieser Satz wirklich gefallen ist, werden wir niemals wissen. Alle Zeugen waren anonym, weil sie Angst hatten, ich könnte ihre Karriere beenden. Das ist natürlich ein Bullshit. Ne? Das ist so ein ausgemachter Bullshit. Und es war alles nur Hörensagen und Behauptung und eben auch ganz viele Lügen. Ne? Und die, also ich habe gedacht, das Ding ist doch, meine Anwältin sagte, das ist so schlecht geschrieben, dass die Absicht, und das, dafür kennt man ja auch den Spiegel, so Leute hinzurichten oder es zumindest zu versuchen.
Andeutung zu geben.
Aber das war so, die sagt, das ist so erkennbar, das Ding ist tot. Ne? Das war eine gelinde gesagt eine Fehleinschätzung, weil ja dann andere große Medienhäuser draufgesprungen sind. So, und das ist so, ich muss dann meistens meine Freunde trösten, weil die sagen, oder auch, mich haben so viele Schauspieler angerufen, so viele Teammitglieder, die haben gesagt, das ist so ungerecht, wir reden jetzt, wir packen jetzt aus, wir sagen mal, wie es wirklich war und so. Und ich so, nein, bitte nicht. Je mehr sich jetzt dazu äußern, desto länger wird die Geschichte. Ne? Aber die Geschichte wurde ja eh lang. Da habe ich im Nachhinein auch gedacht, da hätten ja auch meine Fürsprecher was sagen können. Aber ich habe sie ja zurückgerufen, jeden Einzelnen. Habe ich gesagt, nein, ich mache ein Interview, so, nein. Ne? Haben sich nicht dran gehalten, aber...
Wenn wir es so ein bisschen mehr aufbohren, im externen Untersuchungsbericht zu den Dreharbeiten zu Manta Manta 2. Teil wird Bezug genommen auf den Vorwurf der Atmosphäre der Angst und einen angeblichen hohen Arbeitsdruck, den Sie wahrscheinlich vorleben, bei der Produktion. Es wurden insgesamt 108 Personen kontaktiert und 40 davon in ausführlichen Interviews befragt. Die allgemeine Stimmung bei den Dreharbeiten wurde von der Mehrheit der Befragten als sehr gut oder auch als okay bezeichnet und auch nicht schlechter als bei anderen Produktionen. Nach der Aussage der großen Mehrheit der Befragten haben diese während der Dreharbeiten kein generelles Klima der Angst wahrgenommen.
Gab's ja auch nicht.
Ja, und eine negative Bewertung der Produktion und Gefühle der Angst wurden vereinzelt festgestellt. Mhm. Auch im normalen Arbeitsleben ist ja nicht immer jeder glücklich, weiß ja jeder. Hätten Sie sich vielleicht gewünscht, dass diese vereinzelten Personen die Probleme persönlich mit Ihnen vor Ort geklärt hätten?
Aber ja, hallo, also ich bin ja total, ich bin der Erste, der, wenn er sich in Ton vergreift, sich entschuldigt. Ne? Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, Till, ich glaube, die ist ein bisschen verletzt, dann renne ich sofort hin und sage, ey, pass mal auf, das habe ich nicht so gemeint, das hast du falsch verstanden. Oder wenn ich zu laut war, tut mir leid. Natürlich ist man im Film, das ist, da ist manchmal, das ist der Münchner Professor, der meine Hüfte eingebaut hat. Der hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, eine Woche nachdem der Artikel erschienen ist. Er sagt, Herr Schweiger, wenn das jetzt der neue Kodex ist, wie man am Set umzugehen hat oder wie man sich zu verhalten kann, kann ich meine Klinik zumachen. Da kann ich keinen Tag mehr, dann läuft hier gar nichts mehr. Also das gibt's in jeder Firma und ich will das auch nicht gutheißen. Ich bin absoluter Gegner von Machtmissbrauch. Und ich sag's nochmal, ich habe noch nie meine Macht missbraucht. Extra. Ich habe noch nie irgendwie zu einer Schauspielerin gesagt, komm mal auf mein Zimmer, wir reden über die Rolle. So, dann gibt es ja viele. Und ich nenne keine Namen, aber das war schon ungerecht, aber ich bin es gewohnt. Ne? Deswegen musste ich meine Freunde trösten und sagen, ey, die sind halt so. Und zu mir haben ja auch schon der eine oder andere Chefredakteur gesagt, aber Herr Schweiger, das dürfen Sie nicht persönlich nehmen. Sie klicken halt am besten. Wir haben hier einen Algorithmus und Till Schweiger in der Verbindung mit wütet oder rastet aus, ne, klickt am besten. Und ich denke, what the fuck, ey, was bist du für ein Arschloch? Soll ich dir, naja.
Ja,
wenn du emotional wirst, dann rastest du aus oder wütest du. Das war damals bei Lanz, als ich mal dann so ein, als dann plötzlich, ich wusste das gar nicht, ich war da, um einen Film zu promoten. Und dann die Frau, die vor mir dran war, die erzählte eben, dass ihre Tochter entführt, vergewaltigt und umgebracht worden ist. Und dann kam das Thema eben auf. Und da bin ich halt sehr emotional geworden, weil ich gesagt habe, wir haben eine beschissene Rechtsprechung in diesem Land. Ne, die schützt unsere Frauen nicht und unsere Kinder. Da war ich der Faschist, der selbsternannte Clint Eastwood und der wütet, der rastet aus und... Aber wie gesagt, sie sagen dir dann ja, das läuft für uns super.
Ja, und ich glaube, viele Menschen sehen sich auch nach Menschen, die einfach echt sind. Und auch wenn die Dinge überzogen gesagt werden, die trotzdem einfach ehrlich sind und mal raus müssen. Ja, auch wenn es nicht geschliffen ist.
So. Man kann vieles über mich sagen, aber dass ich nicht ehrlich bin, kann man nicht. Und dass ich meine Macht missbrauche, kann man auch nicht über mich sagen. Das war eine bewusste Falschdarstellung. Und schon die Überschrift, eigentlich muss man darüber gar nicht mehr reden, weil der Artikel war so dämlich, ne? Der Imperator. So, ich möchte, dass meine Leute mich den Imperator nennen. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Weißt du, Holzbohr, das Leben am Set ist ja auch Ihnen alles andere als fremd. Sie selbst sind das Kind zweier Schauspieler. Ihr Vater war in München Intendant und spielte nach dem Krieg am Schauspielhaus Zürich. Ihre Mutter spielte in Filmen und auf der Bühne. Und ihr Stiefvater war Günther Stapenhorst, der, nachdem die Nazis alle jüdischen Produzenten der USA der UFA zur Emigration gezwungen hatten, von Hitler und Goebbels dazu veranlasst wurde, die Filmprodukte der UFA mit der politischen Ausrichtung der Nazis gleichzuschalten. Und das hat er nicht gemacht, da hat er sich geweigert und ist nach England emigriert, danach in die Schweiz, wo er unter anderem Maria Schell dann ihre erste Filmrolle gegeben hat. Und nach dem Krieg kehrte er dann nach Deutschland zurück und erhielt als erster von den Alliierten die Lizenz zum Filmemachen. Seine berühmtesten Nachkriegsfilme waren Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, das fliegende Klassenzimmer, der Bettelstudent, aber auch viele aus dem Genre der sogenannten leichten Muse. Das Ganze ist jetzt ja nun einige Jahre her, also so 60, 70 Jahre ungefähr. Können Sie diesen Stimmungsumschwung, der am Set heute herrscht, aus persönlicher Sicht beschreiben und einordnen?
Also ich war ja als Jugendlicher oft am Set und konnte sehen, wie es da zugeht. Und so also zimperlich durfte man da nicht sein, wenn zum Beispiel ein Schauspieler und eine Schauspielerin bei Außenaufnahmen sich immer verhaspelt hat und die Anweisung des Regisseurs vergessen hat. Und das musste immer und immer wieder gedreht werden. In der Zwischenzeit war das Licht, das Tageslicht ein ganz anderes und passte nicht mehr zu der Anschlussszene. Also dann ging es schon also ganz schön deftig her. Und da flog eine Maus durch die Luft. Genauso, wenn jemand zu spät kam oder den Text nicht konnte oder die Tonleute Mist mit dem Mikrofon machten. All diese Dinge waren genauso wie heute dann auch Anlass für irgendwelche also Ausbrüche. Und die Arbeitszeit richtete sich nach der nach den Erfordernissen der Produktion. Da hat sich niemand beschwert. Er hätte auch gar nicht gewusst, bei wem er sich beschweren soll. Das ist natürlich anders. Wir leben heute in einer Zeit, wo man sich so in eine Art kollektiver Schonhaltung eingerichtet hat. Man arbeitet gerne von zu Hause aus. Alles muss Vogue und gendergerecht und nachhaltig sein. Das sind Verhältnisse, die mit denen von 20, 30, 40 Jahre nicht zu vergleichen sind. Das ist auch in Ordnung, da muss man sich darauf einstellen. Und wenn ich mir vorstelle, mein enger Schulfreund Rainer Werner Fassbinder, der war ja nun am Set wirklich ein Tyrann und Wutausbrüche waren selbstverständlich. Und der hat aber dann in den 13 Jahren, in der er Filme gemacht hat, 40 Filme gemacht und viele Bühnenstücke geschrieben, ein paar Fernsehserien, bis er dann mit 37 starb. Das wäre heute völlig undenkbar.
Oder Klaus Kinski.
Klaus Kinski.
War ja kein Regisseur, ja. Aber den haben die Medien gefeiert.
Den haben absolut geliebt, ja.
Auch Fassbinder wurde gefeiert. Und ich habe das damals immer mit Schrecken gesehen, wenn ich dann Interviews von seinen Schauspielerinnen gesehen habe, gesagt haben, ja, der hat mich gebrochen. Und dann hat er mich wieder aufgebaut. Und ich habe so gedacht, so, wie kann man jemanden aufbauen, den man vorher bricht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du darfst einen Schauspieler doch nicht brechen. Du musst doch einen Schauspieler, dem ist doch maximale Zuneigung und Liebe geben und Schutz. Ne, sonst kann ein Schauspieler ja gar nicht aufblühen. Aber um nochmal auf die Frage vorhin zu kommen, ob ich mir gewünscht hätte, dass diese Leute, das waren ja dann wohl nur 5, die mit dem Spiegel gesprochen haben, mit mir drüber gesprochen hätten? Ja. Wir haben ja sogar schon seit MeToo haben wir 2, die werden vorgestellt, und 2 Teammitglieder, einen Mann und eine Frau, die sind dann praktisch der Kummerkasten sozusagen. Also wenn da irgendwas ist, was den Leuten, das ging erstmal über sexuelle Annäherung oder Machtmissbrauch oder so, dann kann man da hingehen und dann können die das, aufdecken und dann mit den Leuten sprechen. Hat aber keiner gemacht. Von denen hat keiner Gebrauch gemacht. Mit mir hat auch keiner gesprochen.
Hängt das nicht auch damit zusammen, dass der Enthüllungsjournalismus heutzutage doch eben ein Geschäftsmodell geworden ist, dass sich auch die sogenannten Qualitätsmedien nutzen? Es ist doch so,
Clickbaiting.
Das ist doch so, MeToo verkauft sich gut. Und,
ja,
immer ein Mann, hochprominent, mächtig in seinem Gebiet, da wird dann herausgesucht und dann kommt der Wetterbericht, also das Klima das, der Angst, das er um sich erzeugt. Und dann fühlen sich viele Journalisten eben auch, da sehen da eine Chance, so eine Art moralgetränkte Selbstjustiz zu betreiben. Und das Ganze, das ist das Genre geworden. Und
ich denke aber schon, dass es zur Sensibilisierung beigetragen
hat. Ich glaube schon.
Und dass sich auch alle weiterentwickeln. Und das sollte man auch jedem zugestehen.
Ich glaube auch. Und das muss auch so sein. Aber es ist halt so, selbst die von mir hochgeschätzte Neue Zürcher Zeitung, die hat dann eine solche Überschrift gehabt. Der toxische Til Schweiger. Und ganz klein drunter, die Empörung über den Star wirkt überzogen. Also selbst solche Zeitschriften, Zeitungen können sich da nicht ganz frei davon machen. Und deswegen glaube ich schon, dass hier auch durch diese Aktion, die man da an Til Schweiger geübt hat, dass schon auch ein bisschen Rückbesinnung bei vielen Journalisten, sind ja nicht alle linksgrün eingefärbt und erwecken und seine, ist ja auch sehr unverhohlen in seiner Einschätzung der linksgrünen Politikszene. Und das erweckt natürlich bei einigen, die sich da sehr damit identifizieren, Aggressionen und freuen sich dann, dass sie ihn da mal reintunken können.
Und ich finde trotzdem, wenn aus diesem Podcast eines bleibt, dann sicherlich die Erkenntnis, dass Sie, Herr Schweiger, seit über einem halben Jahrhundert, ja, kann man ja fast sagen, sehr dazu beitragen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, Extremsituationen spielen, beschreiben und leben. Wie auch eben in Ihrem aktuellen Film, der jetzt erscheint, Das Beste kommt noch. Da gibt es eine Szene am Ende, da liegt der schwerkranke Felix in Decken gehüllt auf der Terrasse des Vaters und sensationelles Bergpanorama, Schnee, ein bisschen so wie heute an dem Tag, in dem wir hier in München gerade produzieren. Und bald ist Weihnachten, jeder ist emotional. Das Ende des Films ist ergreifend, geht sehr ans Herz. Gibt es eine Botschaft, die Sie Ihren Zuschauern und auch jetzt unseren Hörern dieses Podcasts zum Ausklang dieses Jahres mitgeben möchten?
Botschaften, ich habe immer gesagt, wer eine Botschaft will, der soll zur Post gehen, ne? Ja, aber das ist schon ergreifend, aber ist dann auch wunderschön, das Ende, weil Felix hat ja geschafft, auf den letzten Meter von Arthur, wie er ja gedacht hat, nicht wissen, dass er selber krank ist, hat geschafft, sein Verhältnis mit der Tochter in Ordnung zu bringen. Er hat wieder ein besseres Verhältnis mit seiner Ex-Frau, was vorher toxisch war, und er verliebt sich neu. Und mehr kann man, glaube ich, als Sterbender nicht erreichen. So.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Schweiger,
für
die
Offenheit.
Wir sind
schon durch. Wir haben ja gar keine Rauchpause gemacht.
Und wir können gerne eine Rauchpause machen und dann reden. Dann machen wir einen richtigen Podcast.
So, das war jetzt nur to warm up. Nein, ja, aber sind wir schon durch?
Das nehmen wir mal an. Das ist das Angebot. Also Fortsetzung folgt, würde ich sagen. An dieser Stelle. Herr Schweiger, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit und für die Zeit. Gerne. Professor Holzbohr, für Ihre Einblicke. Es ist ja auch ein sehr intimes Verhältnis zwischen Ihnen beiden, dass Sie das geteilt haben und vielen anderen helfen konnten, die genau dieselben Herausforderungen haben und vor diesen Fragen stehen. Vielen, vielen Dank.
Meine Gegenfrage, wie fanden Sie denn den Film?
Ich fand ihn großartig.
Wirklich?
Er hat mich wirklich bewegt, vielleicht auch aufgrund einer privaten Situation, die ganz vergleichbar ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Person, die mir eben sehr nahe stand, genau diesen Weg gewählt hätte, wie diese tragische Geschichte das Leben so positiv drehen kann. Und ich finde auch die Besetzung toll in dem Film.
Ja.
Selbst Heino Ferch in der Rolle des arroganten Chefarzt ist sehr überzeugend.
Heino
und
ist einer meiner Lieblings-, also erstmal ist Heino auch ein Freund. Aber er ist wirklich ein großartiger Schauspieler und eben auch ein großartiger Comedian. Es gibt ja sehr viele tolle Schauspieler, die im Drama gut sind. Es gibt welche, die eigentlich in der Comedy super sind, aber nicht im Drama. Es gibt einige wenige, die beides können. Und dazu gehört der Heino. Dazu gehört aber auch der Michi Mertens. Oder auch Milan Peschel. Milan Peschel ist so ein großartiger Schauspieler. Der kann die ernstesten, krassesten Rollen spielen und ist dann gleichzeitig so fucking funny. Ne? Und Heino ist wirklich, dass der das gespielt hat, fand ich super. Und Michi Mertens ist wirklich eine Kanone. Aber wer auch toll ist, finde ich, ist die Franziska Machens, die die Ex-Frau
ja,
spielt
Vivian.
Von Michi Mertens.
Mhm.
Ja? Ja, die Vivian, genau. Da zeigt sie sich nämlich mehr so von so einem mit so Comedy-Timing. Das haben eben nicht alle. Lustig sein, die Leute denken immer, lustig ist einfach. Nee, lustig ist das Schwierigste.
Absolut. Alles Gute für den
Dankeschön,
Start.
Dankeschön.
7. Dezember. Wenn dieser Podcast erscheint, ist er auch schon in den Kinos. Also lohnt sich wirklich.
Mir hat es nicht gefallen.
mir hat es super gefallen. Ich war begeistert. Und das hat mich auch, wie Frau Tänzer schon sagte, also mich hat es auch angerührt. Nicht, denn diese Situation ist ja, also das kann man ja nicht dramatischer inszenieren, dass der rührend, nicht wahr, was also Freundschaft bedeuten kann in solchen Sondersituationen. Und dann dreht sich das Ganze und dann kriegt er wieder die Kurve. Also das ist fantastisch.
Das freut mich sehr.
Jetzt sage ich noch frohe Weihnachten an dieser Stelle. Und vielen Dank für die Zeit.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Mehr Informationen zum Thema Mental Health finden Sie unter www.florianholzbohrfoundation.com und auf Social Media unter @florianholzbohrfoundation. Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation. Dedicated to Mental Health.